So, meine Damen und Herren, wir stehen also bei dem Einstieg eigentlich immer noch zu dem Buch von 47 von Hans-Urs und Balthasar über die Wahrheit. Und wir hatten angefangen mit dem ersten Stichwort Wesensort der Wahrheit und haben also so viel ja gesehen, dass man so in einer ersten Beschreibung, sagt er, sagen können, Wahrheit ist die Enthülltheit, die Aufgedecktheit, die Erschlossenheit oder, mit Heidegger gesagt, die Unverborgenheit. Im Griechischen heißt das Aletheia, Lethe ist der Fluss des Vergessens und das Alpha davor sagt ja das Nicht, das Un. Und diese Unverborgenheit, die besagt also gleich ein Doppeltes, das ist ihm wichtig. Einmal, es erscheint Sein. Also es geht um Wirklichkeit, die sich zeigt oder Realität, wenn man es noch enger und schärfer sagen will. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Sein erscheint. Das müsste man vor allen Dingen gegenüber der Neuzeit sagen, denn da war ja die herrschende Primärwissenschaft, die Physik, und die noch mesokosmisch, sodass man dort festgestellt hat, nicht bei den sekundären Sinnesqualitäten, dass da der Mensch etwas dazu tut, wo man beim Beobachten maschinell sieht man nur die verschiedenen Wellenlängen, aber tatsächlich beim Menschen sind das Farben, die sogar in einem Kampf miteinander liegen, wie man dann bei 100 Wasser sehen und lesen kann, während von dort her man eben so den Eindruck dann hatte, man kann durch das Subjekt kürzen. Ganz egal, wer einen Tisch gewogen hat oder wer ihn abgemessen hat, das kam bei allen dasselbe raus, sodass man gar nicht auf die Idee kam, dass das Subjekt hier was zu tun hat, sondern man meinte, man hat es unmittelbar mit der Realität zu tun. Daher dann dieser Schock, als die Mikrophysik kam und man merkte, dass durch das Beobachten selbst sich das Beobachtete verändert. Das hätte man schon immer wissen können, wenn man es nicht mit Tischen und Stühlen zu tun gehabt hätte, sondern mit Menschen. Denn wenn man einen Menschen anguckt, benimmt er sich anders, als wenn er nicht weiß, dass er angeguckt wird. Mein Beispiel war immer, dass er das Finger aus der Nase nimmt. Also das kann man unmittelbar dann da erleben. Sodass also ich jetzt sehen muss, ich habe es niemals einfach mit primitiver Abbildlichkeit wie im Vulgärmarxismus zu tun, dass dort die Realität ist und dann bildet sie sich nochmal ab wie das Licht auf dem Papier, sondern dass Erfahrung immer ein Begegnen ist, immer ein Gespräch. Und ein Gespräch verändert immer beide, sodass man gar nicht mit der Wirklichkeit zu tun haben kann, so wie sie ist, wenn man nicht mit ihr zu tun hat. Sondern in der Begegnung richtet man sich immer aus, hier passiert was. Ich muss also einerseits sagen, dass hier wirklich Sein erscheint und nicht bloße Privatfantasien. Die Leute gibt es nämlich auch, die das behaupten, da werden wir schon noch kommen. Auf der anderen Seite können wir aber auch nicht sagen, es ist einfach das Sein, sondern das Erscheinen des Seins. Klammer auf, theologisch kann man sich das daran verdeutlichen, dass zum Beispiel die Kirchenväter meist sagen, Gott ist die Wahrheit, auch Augustinus sagt das so. Aber an anderen Stellen wird er präziser und sagt, nein, nicht Gott ist die Wahrheit, sondern die zweite Person der Gottheit ist die Wahrheit. Denn Wahrheit heißt das, was hatte ich gesagt, die Erschlossenheit, die Aufgedecktheit, die Unverborgenheit. Also nicht die Wirklichkeit selber, sondern die Unverborgenheit, die Aufgedecktheit der Wirklichkeit. Man kann auch sagen, die Wirklichkeit, insofern sie aufgedeckt ist oder insofern sie erkannt wird. Aber das gehört dazu. Und deswegen ist es präziser, auch Augustinus, der an der einen Stelle sagt, Gott ist die Wahrheit oder die Wahrheit ist, was ist. Dann fragt man sich, warum zwei Wörter? Verbessert er sich an der anderen Stelle und sagt, Wahrheit ist das, was zeigt, was ist. Und so ist der Sohn es, der diese beiden Aussagen von sich macht, im Johannesevangelium. Einmal sagt er, ich bin die Wahrheit. Und andererseits bei Pilatus, im Gespräch mit Pilatus, sagt er nicht, ich bin die Wahrheit, sondern sagt er, ich bin dazu geboren, von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Also da spricht er von der Wahrheit dann als eben Aufgedecktheit, als Sachverhalt. Während im anderen Fall davon spricht, er sagt, er ist selber die Wahrheit selber, das Aufgedecktsein, noch enger gesagt, das Gesicht des Vaters. Deswegen kann er ja sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Woraus dann folgt, dass der Vater anders gar nicht zu sehen ist, sodass man auch im Himmel nichts anderes zu sehen kriegt als den Sohn. Aber das ist das Gesicht des Vaters, denn der ist ja unsichtbar. Müsste man also gucken. Und deswegen ist das ja in meinen Augen so eine verhängnisvolle Verletzung der Gebote, dass man ab dem Jahr, also ab dem 1000 eben den Vater malt. Das hat man bis dorthin nicht gemacht, sondern man hat seine Hand gemalt oder ein Dreieck oder ein Auge oder ein Dreieck und dann das Tetragramm da drin, die vier Buchstaben, die wir dann mit Yahweh aussprechen. Das geschieht eben erst später, dass der Vater gemalt wird, in der Sixtina dann ist er ganz groß und auffällig gemalt und das ist, muss ja nicht bloß ein Gräuel für Juden und Muslime sein, das kann einen auch selber also merkwürdig berühren, wenn man das sieht. Vor allen Dingen, wenn ich an das eine Bild denke, aus der Schaffung der Pflanzen, wo man so das Gesäß ins Gesicht gedrückt kriegt, da massiv daher. Also das ist schon empörend. Aber die haben sich da nichts dabei gedacht. Den Päpsten hat es gefallen. Und noch Johannes Paul II. In seinem römischen Triptychon übt keinerlei Kritik, sondern findet das in Ordnung. Ich nicht, aber eben, das kann man eben verschiedener Meinung sein. Also diese Doppelung, die in sich schon bedacht werden muss, müssen wir auch tun, also Sein und Erscheinen, eine Zweieinheit, gehört ganz eng zusammen, aber es ist zu unterscheiden, nicht zu trennen, dass das erstmal ein einziges ist in dieser Zusammenfassung, dieses Doppelte, und das macht ja gerade die Enthüllung und die Wahrheit aus. Weder ist also das Sein in sich selber verborgen, als ein unbekanntes Ding an sich, schreibt er, das nichts von sich wissen lassen will, noch ist es auf der anderen Seite nur eine Fata Morgana, sondern es ist tatsächlich Sein, das sich zeigt. Und wenn man das so sagt, dann ergibt sich daraus der nächste Gedanke, dass diese Erscheinung zuverlässig ist, dass man auf sie bauen kann, aufgrund dieser Einheit, die hier ergeben ist. Dazu komme ich gleich. Vorher ist schon zu sagen, dass in diesem Doppel von Sein und Erscheinen, das auch schon etwas sagt für das Verhältnis des erscheinenden, sagen wir mal, Objekts und des Subjekts, dass nämlich auf der einen Seite wir uns also eröffnen sollen, das wahrzunehmen, das zu sehen, ist das eine. Und das zweite ist, dass wir bei diesem Wahrnehmen immer schon mit beteiligt sind. Und da verweist er auf zwei Dinge, sagt, das eine ist die Theoria und das andere ist die Poiesis. Also das erste ist das Anschauen schon, was sich zeigt. Das andere ist, dass wir im Anschauen das schon für uns nochmal mitbilden und nachbilden. Wenn wir etwas anschauen, machen wir uns ein Bild davon.
Und dieser Ausdruck?
Da ist noch, das hat nochmal... Ach so, das eine war die Anschauung einfach, das Emet kommt noch, was ich vorhin schon genannt hatte. Hier heißt es, Theorie ist das eine oder andere Poiesis. Poiesis heißt wörtlich das Machen und nichts anderes. Schon tun und machen heißt Poiein. Und Platon macht an einer Stelle darauf aufmerksam, dass es eigentlich nicht ganz korrekt ist, dass die Poeten sich diesen Ausdruck einfach unter den Nagel gerissen haben. Denn man könnte also die Komponisten und die Leute genauso als Poeten bezeichnen, die Maler oder so. Auch die machen ja was. Und zwar keine Machwerke, sondern eben Kunstwerke. Ne? Während das Wort beschlagnahmt worden ist für die Dichter. Jedenfalls im Griechischen. Wörtlich heißt es also die Macher, wenn man das so übersetzen würde. Und dieses Machen, wenn ich gesagt habe, es handelt sich um ein Gespräch, um einen Austausch, das, was eben von Seiten des Subjekts geschieht, ist einerseits die Anschauung, ich öffne mich dafür und sehe, zweitens, ich mache da immer schon was, ich synthetisiere, ich mache daraus mir ein Bild vom anderen. Das Problem ist, dass, wenn das zwischen Menschen geschieht, der Mensch sich ja wehren kann, da kann man darüber diskutieren. Gott hält sich da zurück, da kommt das alles erst, also dann am jüngsten Tag oder wann, nicht? Dass wir dann wissen, wie weit wir da richtig lagen oder nicht, dass wir da eben Gottes Bilder unweigerlich machen. Also das Subjekt hat also diese Sache zu tun, dass das Enthülltsein der Wirklichkeit im Subjekt geschieht. Das müssen wir noch weiter vertiefen. Ich sage es jetzt schon mal so mit Betonung, weil man könnte sonst denken, da wäre so in der Mitte ein Bild. Also da ist die Wirklichkeit und hier bin ich und in der Mitte ist dann so als Bote oder so ein Mittler. Wobei dann die Frage ist, was verfälscht der oder was macht der? Nein, die Wirklichkeit wird erkannt im Subjekt, nicht in sich selber, sie erscheint ja, aber auch nicht einfach so dazwischen, zwischen Subjekt und Objekt, sondern im Subjekt. Das Objekt ist da im Subjekt, für das Subjekt, im Subjekt. und deswegen vom Subjekt eben auch immer schon gemacht und hergestellt. Das, was da das Subjekt tut, das hieß dann in der alten Sprache esse objektivum. Wir verwenden ja heute das Wort objektiv, ganz merkwürdig, immer so, als hätte das gar nichts mit Subjekten zu tun. Sagt, man muss tolle Objektivität haben. Das kommt von objizere. Objizere heißt entgegenwerfen. Und dann frage ich Sie, wem entgegen, wenn da niemand da ist? Also es gibt gar keine reine Objektivität, weil Objektivität ja ein Entgegengeworfensein ist. Ja, wem? Erscheinen gibt es immer nur für jemand. Und das ist genau das, was zum Beispiel auch bei Rahner fehlt. Der spricht also lange und ausführlich über das sich Ausdrücken des Seienden. Das will sich gern ausdrücken, aber er lässt weg Ausdrücken für jemand und auf jemand hin. Weil erst ziemlich spät ja dann die Dialogiker überhaupt damit anfingen und die scholastische Tradition hatte das auch nicht. Natürlich hätten die das nie bestritten. Wenn man Rahner jetzt gefragt hätte, hätte er gesagt, klar, Ausdrücken für wen? Natürlich für jemand. Aber es wird nicht behandelt. Es kommt nicht vor und wird deswegen auch nicht intensiv bedacht. Das kommt eben erst durch diese Dialogiker. Angefangen hat das Ganze mit dem Ich-Du ja überhaupt Ende des 19. Jahrhunderts beim Fichte, beim späteren Fichte und eben bei Feuerbach. Und dann kommt es Anfang des 20. Jahrhunderts bei Buber, Ebner, Rosenzweig. Das sind die drei großen Dialogiker zu Anfang, wo die sagen, ich darf nicht allein mit einem Objekt für sich so reden, denn ein Objekt ist ja ein entgegengeworfenes, muss ja jemand sein für jemand, dass das hineinkommt.
Bei wem hat es noch angefangen?
Wie bitte? Bei wem ist angefangen? Ach so, das waren also der Fichte. Viele Leute haben so, nur so diese Vorstellung, das ist der mit dem absoluten Ich, oder nach Goethe heißt, der hat ihn sogar selber das absolute Ich genannt. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Weil als dann die Studentenverbindungen ihm nämlich die Scheiben einschmissen, dann hat der Goethe an einen Freund geschrieben, ja, da war das absolute Ich aber verwundert, als ihm da die Steine in die Scheibe flogen. Manchmal ist der Goethe halt wirklich ungenießbar. Also, dass man da so gucken muss bei aller Größe sonst. Also der Fichte, der ganz stark betont, ein Mensch ist kein Mensch, Mensch kann es nur im Gegenüber geben. Weil die Hauptvollzüge sind Interpersonalbezüge, anerkennen, dulden, respektieren, dem anderen ein Urteil zutrauen, versprechen, vergeben. Alles das sind Ausdrücke, die nur zwischen Personen möglich sind. Darum sagt er, ein Mensch kann es gar nicht geben, es müssen mehrere sein. Und dann war der Feuerbach, der gesagt hat, ich und du, das gehört unmittelbar zusammen und so muss man es denken und entwerfen. Und dann kommen eben dann zu Anfang des 20. Jahrhunderts diese drei Leute, der Ferdinand Ebner, das war ein katholischer Volkslehrer in Wien, und dann zwei Juden, Buber und Rosenzweig. Buber der bekannteste von den dreien, Rosenzweig finde ich der philosophischste und von dort der spekulativste und anspruchsvollste. Der war dabei eben, Christ zu werden, wie seine Vettern auch oder so, und hat dann nochmal den Orden, den Glauben seiner Väter kennenlernen wollen. Er stammte aus einer reichen, assimilierten Familie in Kassel und hat dann in Berlin Yom Kippur und gefeiert und hat daraufhin den Glauben seiner Väter wieder entdeckt und hat dann in Frankfurt ein Lehrhaus eingerichtet, an dem eben auch Buber dann unterrichtet hat. Und dort gehört er also dort hin, das sind so die drei. Von dort her ist das jetzt einfach im Gespräch und das hat das genannt, das neue Denken. So hat Rosenzweig das selber genannt. Eben diese Betonung nicht des Denkens, weil Denken kann man so sich einbilden, allein für sich zu tun und außerdem zeitlos, ortlos, einfach so. Während ein Miteinander gibt es immer nur im Gespräch, das hat einen Anfang und ein Ende und es ist ganz wesentlich durch Zeit bestimmt. Wenn der eine redet, muss der andere zuhören und wenn dann der andere redet, muss der Redende den Mund halten, damit das eben wechselt von dort her. Alle diese Dinge, auf die Sie nicht kommen, wenn Sie bloß vom Denken reden, das entdecken Sie erst, wenn Sie von Gespräch reden. Und das hat er dann das neue Denken genannt, also die Einzeichnung der Zeit in den Geist. Während sonst kann man immer so hören, Geist ist zeitlos und einfach so frei davon, sagt er, nein, nein. Da gehört das hin, was zum Beispiel für Jesus ganz wichtig ist und auch biblisch, die Stunde oder der Tag. Also etwas, wo etwas hingehört und nicht einfach zu jeder Zeit, dass das mitgewusst wird. Also, wir waren bei dem Punkt, das Objekt erscheint jemandem, aber jetzt dieser wichtige nächste Schritt, in diesem jemand. Nicht in sich und nicht bloß für ihn, sondern in ihm. Und dieses, was der Empfangende da in sich tut, das ist eben jetzt ein esse objektivum. Das heißt, diese Vorstellung von ihm hat selber kein subjektives Sein. Das steht ja nicht draußen rum, sondern das ist ja nur ein von ihm gedachtes, erwogenes, belebtes, während esse subjektivum nennt man in der früheren Sprache das Sein zum Beispiel von unserem Tisch. Der Tisch hat ein esse subjektivum, weil der Subjekt seines Seins ist. Der ist nicht bloß gedacht, sondern der steht wirklich da. Wir können ja obendrein noch denken und dann ist der Tischgedanke in uns, hat wieder nur ein Esse-Objektivum. Aber der Tisch selber hat ein Esse-Subjektivum. Das war die ursprüngliche Bedeutung von Subjektiv und Objektiv. Und das hat man heute eben so verdreht, dass man immer gleich sagt, ja, wenn da das Subjekt dabei ist, wird es ja subjektiv. Es kann überhaupt nur so sein, es gibt kein Erkennen ohne Subjekte. Aber die Leute richten sich nach den äußeren Dingen. Sagen, wenn ich aus der einen Maschine einen Haufen von Daten in eine andere Maschine tue, dann hat die eine gesendet, die andere empfangen. Da ist weder von Senden noch Empfangen die Rede. Und wir verstehen schon gar nicht, nicht. Und dann sagen die, aber das ist die eigentliche Weise, die passiert. Und das müssen wir bei uns also dann auch als Wahrheit dessen denken, was bei uns ist. Das ist aber nicht wahr. Sondern nachdem wir erst unsere Ausdrücke dort hineindenken, müssen wir doch nicht nachher deren Verwirklichung unserer Ausdrücke als unsere dann annehmen, sodass wir sagen, wir sind bloß Maschinen. Das darf man eben gerade nicht machen. Also, im Subjekt steckt das drin und deswegen steckt da immer schon auch ein Bewusstsein drin. Also das Subjekt steckt nicht bloß in sich, sondern das Subjekt ist zugleich geöffnet auf die Wirklichkeit. Auch das muss man sehen, weil manche denken, Subjekt heißt erstmal, ich denke mich, ich kreise um mich, ich bin bei mir. Nein, ich begegne nicht bloß mir und habe mit mir zu tun, sondern ich habe zugleich mit meiner Umgebung zu tun. Von den Dingen über andere Menschen bis hin zu dem, wovon her dieser ganzen Dinge oder so, für die daran glauben oder das mit einbeziehen, also der Gottesbezug. Also Selbstbewusstsein ist immer zugleich im steht im Bezug, das Sein bezieht sich auf Selbstbewusstsein und das Selbstbewusstsein bezieht sich auf Sein. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Ich kann das nicht für sich rauslösen. Und die Christen können das ja auch für Gott noch mal, nicht mal einfach, weil wenn ich natürlich Gott nur als eine Person denke, wird die Sache schwierig. Der kann sich erkennen und darf sich lieben und das in dem Fall auch anständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Trotzdem behaupte ich, ist Liebe zu einem ganz wesentlichen Punkt ekstatisch und transient. Es geht auf was anderes hin. Und deswegen bin ich froh, dass ich als Christ an einen Gott glaube, der ein Wir ist. Der nicht einfach sich liebt, sondern wo es Vater, Sohn und Geist gibt, die miteinander in Beziehung stehen. Ein ursprünglich eines Wir, das dorthin gehört. Ist nun das Sein in dieser Erscheinung wirklich erschlossen? Mit all den Punkten, die ich da gesagt habe, und kann es sich in seiner Erschlossenheit auch selbst bezeugen, dann weicht eben der Verdacht eines bloßen Scheins, einer Täuschung, eines Betruges, sagt er, und macht der Gewissheit Platz, dass man hier etwas Zuverlässiges hat. Und das ist das hebräische Wort für Wahrheit, Emet. Davon kommt das Amen. Also Emet heißt die Zuverlässigkeit, die Festigkeit, die Stütze, das, worauf man sich verlassen kann. Das ist Emet. Und das ist eine zweite Bedeutung von Wahrheit. Also Wahrheit hieß zunächst mal Aletheia, griechisch Aletheia, Unverborgenheit, etwas pathetisch gesagt Offenbarung, sich zeigen. Und andererseits heißt es Zuverlässigkeit, Gewissheit, wo man sich darauf stützen kann. Es ist zuverlässig, beständig, Treue. Alles das steckt in Emet drin. Und das hat dann wieder eine doppelte Bedeutung. Einmal schließt es etwas ab. Ich bin aus dieser Ungewissheit und der Unendlichkeit des Suchens, der Vermutungen, manchmal auch der Verdächtigungen, bin ich hinaus, weil ich jetzt eben der Wirklichkeit begegnet bin. Wenn ich es also annehme, niemand kann mich hindern, immer weiter zu zweifeln. Und davon haben wir schon öfter geredet, dass heute die Kollegen in großer Zahl sagen, zum reifen Glauben gehört der Zweifel. Wo ich sage, im besten Fall sprechen die schlechtes Deutsch, die meinen Schwierigkeiten oder Probleme. Denn Zweifel heißt ja, dass ich das Vertrauen erstmal storniere und den Zweifel ins Vertrauen ziehe. Und das ist überhaupt nicht gut und richtig. Da, wo ich glauben soll. Anderswo gehört der Zweifel selbstverständlich hin. Also der Descartesche Zweifel ist unvermeidlich. Der will ja sagen, ich will irgendwo was Festes finden, weil ich nicht dauernd im Sand da herum will, sondern ich will auf Felsen stoßen. Sagt er, dann muss ich den Zweifel methodisch einsetzen, um endlich was zu finden, was dem Zweifel widersteht. Und da wird dann Wittgenstein sagen, da biegt sich der Spaten um, wenn er auf den Fels geraten ist. Und das ist die Rolle des Zweifels, als methodischer Zweifel, wenn ich es mit Hypothesen zu tun habe. Hypothesen sind keine Behauptungen, sondern Hypothesen sind Interpretationsvorschläge. Deswegen sind die auch weder wahr noch falsch, sondern sie sind brauchbar, solange sie brauchbar sind. Und hinterher nennt man sie unbrauchbar, aber eigentlich nicht falsch. Obwohl Popper dann also von Falsifikation spricht, das ist aber nicht glücklich. Sondern das hab ich vor Jahren eben erklärt gekriegt von einem Kollegen von der Physik, der gesagt hat, weil ich so gesagt habe, das Phlogiston, das ist eben falsch, sagt, niemand sagt da falsch, sagt er, es ist außer Gebrauch. Wir wissen das heute mit der Oxidation, ist das vernünftiger erklärt, als mit diesem Phlogiston als Feuer- oder Brandermöglichung. Aber wir nennen das nicht falsch, sagt er, sondern das haben wir einfach nur auf Seite getan. Also nochmal, Hypothesen und Hypothesennetze, genannt Theorie, sind weder wahr noch falsch, sondern sind Vorschläge, etwas zu interpretieren und werden benutzt, solange wie sie taugen. Also was heißt hier taugen für die Wissenschaftler? Wenn ich Prognosen machen kann damit, sodass ich dann Voraussagen habe, solange wird es benutzt. Und wenn sich herausstellt, das funktioniert nicht richtig, muss man eine neue Hypothese machen. Das ist mir deswegen so wichtig, weil eben Glaube nicht, wie man oft lesen kann, eine Theorie über Gott oder ein Leben mit der Hypothese Gott ist. Genau wie Freundschaft nicht Leben mit der Hypothese der Zuverlässigkeit des Freundes ist. Das mag es sein, wenn man jemanden erstmal kennenlernt, dann ist es erstmal eine Phase der Hypothese, des Probierens und des Feedback oder so. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich entscheidet und sagt, nein, so ist es jetzt und da setze ich jetzt drauf. Und kann dann natürlich enttäuscht werden, wenn sich herausstellt, dass es eben nicht stimmte. Aber wenn die Leute aus Angst vor Enttäuschung die ganze Zeit nur in Hypothesen bleiben, dann sind sie ja nirgendwo zu Hause. Und deswegen kann das kein Weg sein, dass das hingehört. Und so sagt er hier, also wenn aus diesen Hypothesen und so all dem herum komme ich, wenn ich mich aufgeschlossen habe und meine, es sieht so aus, dass ich hier eigentlich verpflichtet wäre, das auch zu glauben und anzunehmen, dann bin ich mit einer Phase der Ungewissheit am Ende. Und ich habe jetzt ein Ziel erreicht und habe etwas Zuverlässiges, auf das ich bauen kann, gewonnen. Zugleich hat es eine Zukunftsseite, denn wenn ich darauf bauen kann, dann kann ich über diesen ersten Eindruck, den ich da erstmal habe, weiter dran gehen, das genauer zu erkennen, mehr zu erkennen, besser zu erkennen. Balthasar nimmt auch den Vergleich zwischen einem Paar, das sich kennenlernt und dann feststellt, bekennt einander die Liebe und die tun sich zusammen, dass sie dann sagen, so, und dann braucht es jetzt ein Leben, um das wirklich zu erfüllen und durchzuvollziehen, im Guten wie im Bösen, mit Krisen und allem, was jetzt wirklich lieben und geliebt werden heißt. Und was wer der andere ist und wer man selber ist oder so. Dafür kann man dann ja, reicht eigentlich ein Leben nicht hin, wenn man da sich wirklich also dran gibt, eigentlich um den wirklich anderen kennenzulernen. Das ist dann immer noch hinterher zu früh, wenn er stirbt oder man selbst. Aber dafür kommt ja dann die Ewigkeit. Ne? Da wird es dann nochmal besser. Aber bis dorthin ist eben die Frage, wie weit es wirklich reicht. Eine Ultima Solitudo, wie Duns Scotus sagt, gehört zur Person hier auf Erden dazu. Eine letzte Einsamkeit. Dass man das nicht genau weiß, wie es sich anfühlt, der andere zu sein oder die andere. Das gehört damit hinein. Also das eine ist Abschluss von was? Von Suchen und Ungewissheit. Das andere ist eine Eröffnung von weiterem näher Kennenlernen, das dort drin steckt. Dass wir diese beiden Dinge zusammen haben, also Unverborgenheit und vertrauenswürdig, beiden ist gemeinsam, dass sie eine Öffnung sind und Öffnung über sich hinaus. Also das Objekt öffnet sich jemandem anderen, wenn man hier überhaupt noch Objekt sagen kann, wenn das andere auch kein Objekt ist, sondern ein Subjekt. Nicht? Die öffnen sich und sie öffnen sich als dieses einzelne bestimmte Wesen und obendrein, sagt er, als das Sein überhaupt. Das ist ihm ganz wichtig. Also wenn ich überhaupt etwas entdecke als seiend, habe ich zugleich erkannt, was Sein überhaupt ist. Das ist überhaupt die spezifische Art, wie geistige Erkenntnis erfolgt, dass sie immer eine Was-Erkenntnis ist. Also erstmal ist es natürlich eine simple Das-Erkenntnis, ist überhaupt was da. Und meistens wird das übersehen, weil wir gleich uns auf das Was stürzen, während wir davon reden müssen, dass das eigentliche Wunder, dass das selber schon ist. Das nennt dann Heidegger dieses Vergessen, Seinsvergessenheit. Aber das andere ist, dass wir zugleich im geistigen Erkennen das Was erkennen. Also einmal einen Freund finden heißt erfahren, was Freundschaft ist. Einmal verraten werden heißt erfahren, was Verrat heißt. So dass ich also niemals bloß das Einzelne oder den Einzelnen oder die Einzelne erfahre, sondern immer zugleich nochmal auch das Was dieser Situation überhaupt. Ein Mensch, eine Frau, ein Mann, ein und so weiter, was man so aufzählen kann und was Sein und Wirklichkeit überhaupt ist. Also in der Eröffnung eines einzelnen Seinen erkennt man die Eröffnetheit der Welt überhaupt. Das ist das, was Heidegger meint, wenn er sagt, im Kunstwerk wird die Wahrheit ins Werk gesetzt. Nämlich genau diese Offenbarkeit der Dinge, dass sie sich zeigen und dass sie aufgenommen werden können. Das ist das, was sie sind. Das machen uns die Künstler sichtbar, weil deren Werke selber ja eben das Resultat von solcher Zuwendung, von solcher Kontemplation sind. Weil der intensiv sich, der oder die Künstlerin da befasst hat mit wem und was auch immer in seiner oder ihrer Gestaltung jetzt, ob nun musikalisch oder plastisch oder sonst wie, auch dort zeigt sich dann nicht bloß die Poesis, dieses Machen, sondern es zeigt sich das Sich-Geben und die Zuwendung, die hineingehört, wobei ja die Zuwendung immer im Subjekt dann, vom Subjekt geleistet und im Subjekt geschieht. Und darum gehören hier beide so eng zusammen hinein. Also Wahrheit ist also die Offenbarkeit des Seins in einem Bewusstsein. Und dann legt er jetzt Wert drauf, das gehört in die ganze, diese späte scholastische Phase hinein, auch bei Rana und so, das Ganze vollendet sich im Urteil. Die Sinneseindrücke sind weder falsch noch wahr. Ich sehe eben jetzt rot oder braun oder gelb, da wird nichts behauptet, sondern wird erstmal nur gesehen. Wenn ich mich jetzt zu diesem meinem Sehen einstelle und zu dem Satz komme, da ist jetzt ein Baum oder dies oder jenes, dann ist erst diese Erkenntnis und das Dasein des Objekts real geworden. Und das geschieht durch das Subjekt, das das tut, indem es ein Urteil fällt. Also die Erkenntnis, das ist bei Marechal und so bei all den Leuten, auf die sich dann auch Rana und so bezogen, von dem wir schon geredet hatten, im Urteil kommt die Erkenntnis in ihr Ziel. Bei Fichte hieß das Behauptung. Wenn ich eine Behauptung äußere, dann ist geschieht eine Festlegung und eine Aussage, die deswegen dann auch der Wahrheit und Falschheit unterliegt. Und deswegen ist das erst der Ort der Wahrheit. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass man mit den Sinnen die ganze Wahrheit sieht, sondern natürlich, ich sehe mit den Sinnen, was ich sehe. Aber da wird eigentlich nicht über Wahrheit oder so entschieden, in dem Sinneseindruck. Aber wenn ich jetzt über den Sinneseindruck bei mir dann dieses Urteil fälle, das ist jetzt dort da oder mein Vorsicher, da sehe ich etwas oder so, dann ist ein Erkenntnisvollzug an sein Ende gekommen und dann ist eben, er nennt das jetzt die besessene Offenbarkeit des Seins in einem Bewusstsein. Und dabei verlagert sich der Schwerpunkt der Wahrheit, bleibt auch jetzt noch das Objekt, das Maß, nach welchem die Wahrheit gemessen wird, so ist doch der Messende jetzt das Subjekt geworden. Und dieses Messen ist seine spontane schöpferische Leistung. Das müssen Sie mitvollziehen, diese Dramatik, die da drin steckt. Sie sehen also, wir wissen alle, was Wahrheit heißt und dass man Erkenntnistheorie macht oder so, aber solche Gedanken finden Sie da in der Regel nicht. Hier wird also über diese Metaphysik der Wahrheit nachgedacht. Deswegen habe ich gedacht, das möchte ich Ihnen eben vermitteln, weil das wirklich Dinge zeigt. Also die Wahrheit, als Wahrheit tritt erst hervor in diesem Urteil, in dem Entschluss zu urteilen. Dafür muss ich mich entscheiden. Entscheiden heißt immer entweder oder. Gründe gibt es nie entweder oder. Gründe gibt es immer sowohl als auch, für und wider. Es gibt nichts, wogegen es nicht auch Einwände gibt. Deswegen ist das gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Manche lassen es ganz und zählen nur die Knöpfe ab oder gucken ins Horoskop. Wenn man das also lässt, dann bleibt es dabei, dann muss man irgendwie eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es da jetzt Leute, die behaupten dann, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, dass sie auch 100% Gründe dafür hätten. Und das nenne ich Ideologie. Also verwende ich den Begriff, der sonst in die Sozialphilosophie gehört, wo Ideologie im negativen Sinn bedeutet Rechtfertigung der herrschenden Zustände durch entsprechende Theorie. Sondern hier mache ich das jetzt, nehme ich das hinein in die individuelle Philosophie und sage, jemand, der für seine Entscheidung, sei es Berufswahl, Partnerwahl, Religion oder wie auch immer, wer für seine Entscheidung 100% Gründe behauptet, ist ein Ideologe und muss selbstverständlich alle, die sich anders entscheiden, für dumm oder böse oder besten gleich für beides halten. Denn nachdem er 100% Gründe hat, können die anderen ja nur spinnen. Während es in Wirklichkeit darauf ankommt, wie gewichte ich die Gründe für und wider. Es gibt immer Gegengründe. Und in der Scholastik sowieso, denn die fangen ja, wenn Sie an irgendeinen Text von Thomas denken, da aus der theologischen Summe, der fängt immer an wie detur quod und dann kommt erst mal ein Gegenbegriff, den er dann abwendet. Also er zählt da 3, 4 auf, nicht? Dann kommt eine Autoritätsstimme dagegen und dann kommt Responsio, seine Antwort. Und dann geht er nochmal auf die Einwände, die er vorher genannt hat. Da waren es doch keine Einwände, sondern eben Ansichten. Und das hieß zu unserer Zeit dann eben nicht Objektionis, was da war, sondern das hieß Sententiae. Also wurden erstmal die verschiedenen Meinungen kamen dort vor. Und dann kam die These des Professors, dann kam der Beweis und dann kam im letzten Teil die sogenannte Objektion. Jetzt wurden nochmal die Einwände aufgenommen und wurden dann im Einzelnen widerlegt. Das war der Schritt. Bitte?
Aber an irgendeinem Punkt muss es doch hundertprozentig zu einem Gründe geben.
Im Theoretischen eben nicht. Das ist genau der Punkt, deswegen gibt es da eben eine Spannung und deswegen sind Leute nicht einer Meinung, im besten Wissens und Gewissens. Wenn die ehrlich sind, müssen sie zugeben, dass es Einwände gibt, die sie auch nicht total ausräumen können, weil wie gesagt, der andere weder böse noch dumm sein muss.
Aber für die Gewichtung? Also
die muss ich treffen, mit Gründen, aber ich muss wissen, dass ich mit guten Gründen natürlich, aber nicht mit 100% Gründen, diese Einwände sekundär finde. Das ist schon ein schwieriger Punkt und deswegen finde ich gut, dass wir darüber reden und dran kommen, weil man das leicht übersieht. Das gilt für alles. Wie gesagt, von der Partnerwahl bis zum Gottesglauben oder sonst wie, es gibt immer gute Gegengründe. Weil keiner dem anderen, also jetzt so absolut, das denken die ja, wenn man da seine Daten in den Computer eingibt und dann spuckt es, das Partnerinstitut spuckt einem dann die richtig passende Marke dazu aus, nicht? Dass das eben keineswegs so aufgeht, sondern es gibt eben immer auch noch Dinge, die man ertragen muss, die man in Kauf nehmen muss, wo man Nachsicht üben muss. Deswegen hat man ja so gesagt, die Liebe fängt damit an, dass man dem anderen verzeiht, dass er nicht der liebe Gott ist. Und sogar gegen den gibt es Gründe. Zum Beispiel das Böse in der Welt. So fängt Thomas seinen Text über Gott an in der theologischen Summe. Er sagte, Videtur, das ist, sieht so aus, als könne es das absolute Gute nicht geben, denn es gibt so viel Böses in der Welt. Und dann probiert er natürlich eine Antwort, aber dass die nicht zufrieden stellt, ich glaube, das wissen wir, nicht? Dass sie das nicht ganz ausräumen kann. Und deswegen muss man das wirklich zur Kenntnis nehmen. Und deswegen enthält Entscheidung immer was von Druck, von Zeitdruck, von Belastung. Und deswegen weichen wir Entscheidungen gern aus, weil sie tatsächlich eben einen Sprung mit enthalten, ein Wagnis. Es ist nie, man kann es nicht ganz wegräumen. Wir würden gerne Sicherheit haben wollen, also eine Wahrscheinlichkeit von 1. Und die gibt es nicht. Deswegen habe ich meinen Studenten immer gesagt, sicher, da hilft uns das Deutsche, das sagt nämlich todsicher, nur das ist sicher. Ein Leben ohne Risiken gibt es nicht. sondern das gehört in allen Formen. Man darf deswegen nicht sagen, du bist dann wurscht, was ich mache. Nein, nein, man muss verantwortlich wählen. Man muss vor sich und seinem Gewissen sagen können und anderen auch vermitteln können, dass ich mit guten Gründen, die einen Gründe mehr gewichte als die andere, aber dass es die gibt, sollte man einräumen. Hier bei solchen Dingen, wir sind ja jetzt ja nicht bei der Mathematik oder Physik, da ist wirklich hundertprozentig. Aber eben nur dort. Im anderen Fall, schon weil wir nicht allwissend sind, kommen wir da schon nicht hin ganz. Und das wird uns auch begleiten durch die ganze Überlegung, dass das immer wieder unter verschiedenen Rücksichten auftauchen wird. Deswegen hatte ich ja begonnen damit, es geht ihm um eine Ethisierung der Wahrheitsfrage. Steckt immer das Gewissen mit drin, steckt immer das Ethos drin, das hier mit hingehört. Und verlangt deswegen entsprechende, er sagt das so ungeniert, es ist zwar ein philosophisches Buch, aber er ist ja Theologe, er sagt einfach, da gehört Bekehrung hin und Umkehr und die Dinge, anders kann es nicht gehen. Bitte?
Aber heißt das denn auch, dass wir eigentlich keine 100% Wahrheit haben können? Also, dass diese Sicherheit, wenn ich die jetzt übertrage auf Wahrheit, dass die Wahrheit eigentlich auch immer nur als eine Abwägung.
In einem letzten Sinn stimmt das so, ja. Ich müsste jetzt so präzisieren nochmal, dass es viele Einzelfragen und Punkte daran gibt, die fraglos sind. Also das, was wir wissen aus Mathematik und Physik zum Beispiel, Tatsachen, die wir einfach haben und die erstmal da sind, auch da kann man sich täuschen und kann geträumt, aber trotzdem, hier gibt es Dinge, wo man sagt, nee, also so war's. Aber dann setzt hinsichtlich der Frage, wie man das jetzt zu verstehen hat, wird es schon nochmal wieder neu schwierig. Wir haben zum Beispiel ziemlich Sicherheiten geschaffen, ich nenne Ihnen ein Beispiel, durch das Recht etwa. Weil das bezieht sich ja nicht auf die Gesinnung, sondern auf Verhaltensweisen. Wenn da Leute eben im Standesamt waren und dann ist da, und der Standesbeamte hat gesagt, jetzt sind sie kraftgesetzesrechtmäßig, also Mann und Frau, dann kann der nicht sagen, ich dachte, ich meinte oder so. Ne? Jetzt ist es passiert. Das ist fest. Aber weiß er denn, in welchem Geist er selbst, vom Partner ganz zu schweigen, dieses Ja gesprochen hat? Wie viel ist da an Liebe drin? Wie viel ist da an Egoismus, an Einschränkung, an und so weiter, an Vorbehalten drin? Das weiß noch nicht mal das Subjekt selber, geschweige denn der Partner. Nicht? Da gehören immer noch mal Punkte hin, wo hier Dinge wieder offen bleiben. Und das gilt jedenfalls hier auf Erden, eben auch im religiösen Verhältnis. Auch dort haben die Leute ja diese Probleme dann hinterher, auch wenn sie solche Sachen erfahren haben, wie zum Beispiel also den Paulusdienst da vom, wenn es wirklich ein Pferd war, also es malt sich halt so gut, da beim Caravaggio, also da vom Pferd gehauen hat oder so. Jedenfalls, also hat er das so mitgekriegt. Aber hinterher, nach 3 Tagen, konnte er auch sagen, vielleicht war es ein Sonnenstich, ich war überarbeitet. Oder der Mose, der wieder zum Dornbusch zurückkommt und der ist überhaupt nicht verbrannt. Da liegt keine Asche und nichts da. Ist das nun passiert oder ist es nicht passiert? Also diese Geschichte, dass da das Gedächtnis hineinkommt und die Erinnerung und das Stehen zu Erfahrenem bei gegensätzlichen Erfahrungen, die ja auch hingehören in der Auseinandersetzung. Wenn also der Anführer unseres Glaubens hat am Kreuz also gerufen, warum hast du mich verlassen? Man sagt das im Du, er sagt es nicht in der dritten Person, er beschwert sich bei uns, sondern er redet zu seinem Vater, das ist ganz wichtig. Aber diese Erfahrung gehört da hinein. Nicht? Und deswegen sollte man da vorsichtig sein, vor allen Dingen auch in der negativen Seite, im Grund zu sehen, dass hier etwas nicht hundertprozentig ist, noch kein Grund zu sagen, das war falsch, die Entscheidung oder so. Sondern das ist eine Chance dazu, Dinge nochmal zu vertiefen und sie einen Schritt höher zu sehen. Ein Bild dafür wäre, dass man mit 3, 4, 5 zusammen nicht viel anfangen kann, aber 3 hoch 2 plus 4 hoch 2 ist 5 hoch 2. Also da stimmt es dann wieder. Nicht? Also dass man einfach nochmal guckt, wo liegt das? Das war, wenn ich das so sage, fallen mir ganz praktische Dinge ein. Nämlich als dann so die Psychoanalyse sich auch so in katholischen Häusern und Dingen also erstmal etablierte, vor einer Reihe von Jahrzehnten ist das ja schon her, da sind die meisten, die da in Therapien gegangen sind, sind die Ehen auseinandergegangen. Und die Ordensleute oder die Priester, die eben Psychologie studiert haben, haben den Orden verlassen oder so. Warum? Weil sie in diesen Analysen auf unbrauchbare oder weniger gute Motive gestoßen sind, die bei ihnen eine Rolle gespielt hat, als sie in den Orden gegangen sind. Oder anstatt zu sagen, gut, also das und das war nicht gut und das gehört nicht mehr hin. Also so jemand wie die große Teresa würde heute doch niemand nehmen im Orden nach den damaligen, ich meine nach ihrer zweiten Bekehrung schon, aber vorher nicht, nicht? Also dass man sagt, was steckt da drin? Und dann waren die so beeindruckt von diesen Fehlmotiven, anstatt zu sagen, so what, die eigentlichen Motive tragen. Und die sind's. Das war nicht in jedem Fall richtig, dann einfach da auseinanderzugehen oder aus dem Orden rauszugehen. Das hätte man auch, wenn man das mitgekriegt hätte, inzwischen sind die Leute da natürlich subtiler geworden als damals in den Anfängen. Das hat damals noch gefehlt und das war dann subjektiv korrekt und in Ordnung, also gut, nicht? Aber es hätte nicht in jedem Fall sein müssen. In so und so vielen Fällen schon, war es wahrscheinlich schon richtig, aber eben nicht in allen. Weil man eben gucken muss, wir haben immer eine Mischung von Motiven in unserem Leben, in all unseren Dingen. Und je mehr man da Klarheit gewinnt, desto mehr kann man so Dinge dann versuchen wegzuräumen. Aber es hat auch keinen Sinn, da dauernd darauf hinzustarren oder so. Sonst, klar, das sollte man versuchen wegzuräumen, um klarer zu werden. Aber das wirft nicht alles um. Das ist, deswegen scheint mir das schon wichtig zu sein. Also ich bin dann bei der Wahrheit, aber vieles ist noch verdeckt oder ist nicht, und zwar sowohl auf Seiten des Objekts wie beim Subjekt. Das ist einfach so zu sagen nochmal, also das ist, dann ist es nicht falsch alles, sondern es ist eben noch ein bisschen verzeichnet, verzerrt, weil es aus einer bestimmten Perspektive kommt, die noch ausgewogen werden muss oder so etwas. Deswegen ist es ja schon sinnvoll, Dinge zu zweit anzugucken. Deswegen sage ich das immer, dieses Wort von Nietzsche, was ich da liebe, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Es ist besser, man geht zu zweit in ein Kino oder in eine Ausstellung oder so und kann hinterher beim Glas Wein noch miteinander darüber reden und dann klärt sich schon manches und bereichert sich. Weil man selber bloß aus einer Ecke guckt. Klar, sind wir halt. Und das würde dann hier mit hineingehören. Also das ist tatsächlich, das geht um die Wahrheit des Objekts, aber im und durch das Subjekt. Das ist der Punkt, wo wir da jetzt erstmal stehen, dass das hier aufgenommen wird. Ach so, vielen Dank. Pause. Danke. Und wenn jemand so denkt, Sie machen wieder, dann bitte Fenster auf. Ja, ich rede einfach weiter. Dabei